Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Das, was man jetzt nach langen Verhandlungen beschlossen hat, wird Deutschland über Jahrzehnte verändern, sagt zumindest er.
Das waren jetzt 2,5 Tage, die das Land die nächsten Jahrzehnte verändern werden, die dafür sorgen, dass wir ein starkes Land bleiben.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Gemeint sind die Maßnahmen, die beim Koalitionsausschuss der Ampelparteien rausgekommen sind. Der Politikwissenschaftler Johannes Hilje sagt bei uns:
Wir sehen jetzt eigentlich einen neuen Ampelmodus. Es geht nicht mehr so sehr um das akute Ad-hoc-Krisenmanagement, sondern um Modernisierungspolitik mit tiefgreifenden Strukturveränderungen, wie zum Beispiel eben auch bei diesem Heizungswechsel oder dem Bahnausbau.
Was das genau für uns bedeutet, darüber sprechen wir mit ihm. Außerdem gibt es eine neue Meldeplattform, die heute an den Start gegangen ist. Greenpeace möchte nämlich, dass wir Bürgerinnen und Bürger es melden, wenn Restaurants und Cafés sich nicht an die Mehrwegpflicht halten.
Und dann geht eine E-Mail automatisch aufgrund der eingegebenen Postleitzahl an die zuständige Behörde. Und damit wollen wir Druck aufbauen, damit die Behörden überhaupt endlich anfangen, dieses Gesetz ernst zu nehmen.
Viola Wohlgemuth von Greenpeace Deutschland dazu. Und wir schauen uns ein Video genauer an, das im Netz gerade viral rumgereicht wird. Darin schafft es ein KI-Experte, die Stimme von Rapper Kanye West mit einer speziellen Software ziemlich genau nachzuahmen. Wie das geht und in welchem Bereich künstliche Intelligenzen schon jetzt komponieren, hört ihr heute bei uns an diesem 29. März. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Sowas gibt's?
Es wird Tempo geben, Beschleunigung, und diese Aufgaben werden alle zielgerichtet verfolgt. Der Stillstand der letzten Jahrzehnte, den wir konservativer Politik zu verdanken haben, ist endgültig beendet. Jetzt kommt Tempo in Deutschland.
Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD heute so im Bundestag. Er hat die Ergebnisse des Marathon-Koalitionsausschusses verteidigt. Und das muss er auch. Es gibt daran viel Kritik. Natürlich von Seiten der Opposition, aber auch von vielen Umweltverbänden. Schauen wir es uns genauer an mit dem Politikberater Johannes Hilje. Grüß dich, Johannes.
Hallo, guten Tag.
Die neuen Beschlüsse der Ampelkoalition, das sagen jetzt einige, sind eine Klatsche für die Grünen. Viele Energiewendepunkte wurden da kassiert. Unter anderem sollen auch 144 Autobahnvorhaben gebaut werden. Gehen die Grünen da als Verliererpartei aus diesen Gesprächen?
Na, ich glaube, wir sollten Koalitionsausschüsse nicht wie Sportereignisse nach Gewinnern und Verlierern auswerten. Denn es ist ja tatsächlich so etwas wie ein Mini-Koalitionsvertrag entstanden, der, glaube ich, vor allem so ein grün-gelbes Kompromisswerk ist. Das kann man zum Beispiel daran ablesen, dass jetzt im Verkehrsbereich sowohl die Straße als auch die Schiene profitieren. Aber dennoch stellt sich natürlich die Frage, wie du es gerade gemacht hast, ob mit solchen Entscheidungen man eigentlich den Klimazielen näher kommt. Und da würde ich auch sagen, dem ist eher nicht so. Deshalb, wenn wir von Verlieren und Gewinnen sprechen wollen, dann kann man wahrscheinlich festhalten, für den Klimaschutz wurde zu wenig gewonnen. Aber Klimaneutralität ist eben nicht allein Versprechen der Grünen, sondern ja ein Interesse und auch Versprechen der gesamten Bundesregierung, weil es dabei ja auch um das Wohlstandsmodell dieses Landes von morgen geht.
Jetzt wollte ich eigentlich fragen, ob die Grünen gepunktet haben mit irgendwelchen Themen, aber jetzt nehme ich mal den Sportvergleich weg. Konnten sie sich denn mit irgendeinem Thema durchsetzen?
Ja, also es gab tatsächlich oft diese 2-1 Konstellation gegen stärkere Klimaschutzmaßnahmen. Also SPD und FDP haben dann tatsächlich wohl Grüne überstimmt, wenn es hart auf hart kam. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir dann auch zumindest beim Klima nicht mehr unbedingt von einer Fortschrittskoalition, sondern eher von einer Vor- und Zurückkoalition sprechen, weil es eben beides gab. Vor- und Rückschritte beim Klimaschutz, also wenn man den Grünen was zurechnen will, dann ja, die höhere PKW-Maut, deren Einnahmen jetzt in den klimaneutralen Verkehr, nämlich die Bahn, der Bahn fließen soll. Mhm. Jeder neue Autobahnkilometer soll eine Solaranlage an den Straßenrand bekommen. Also das ist so ein typischer FDP-Grün-Kompromiss, würde ich sagen. Mhm. Und der Heizungswechsel, der schon viel diskutiert wurde in den letzten Wochen, der wird mit dem sozialen Ausgleich jetzt kommen. Mhm. Das ist nicht alles neu, aber zumindest hat dieses Papier dann auch einiges konkretisiert, was zuvor noch nicht so wirklich in dieser Konkretition vereinbart war zwischen den Ampelpartnern.
Okay, da höre ich aber so ein bisschen raus, wenn du sagst, SPD ist der FDP mal beigesprungen, dass da durchaus Support in diese Richtung, das ist ja auch nicht oft so gewesen, dass es den gab. Die FDP bei dieser angesprochenen LKW-Maut, würdest du sagen, Delle bekommen, weil die Maut erhöht wird?
Kann man schon ein bisschen so sehen, weil die FDP ja immer wieder davon gesprochen hat, dass die Belastungen auch nicht steigen dürfen für die Wirtschaft. Das ist ja zwar keine direkte Steuererhöhung, aber immerhin ja eine Gebührenerhöhung für die Industrie, die auf der Straße unterwegs ist. Also kann man sagen, das ist... Ist eine Kröte dann, die FDP schlucken musste. Aber sie hat sich auch durchgesetzt bei einigen Dingen. Also zum Beispiel bei der Aufweichung der Sektorziele im Klimaschutz. Aber auch das war im Übrigen schon im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Klimaziele zukünftig in einer sektorübergreifenden Gesamtrechnung überprüft werden sollen. Also das wird heute, finde ich, auch härter kritisiert, als es jetzt eigentlich überraschend ist als Ergebnis dieses Koalitionsausschusses, dass man da ein Stück weit die Systematik verändert.
Wie siehst du es generell? Auch noch vielleicht mal abschließend mit Blick auf die SPD. Musst du die auch federn lassen, weil man eben so lange jetzt gesprochen hat, weil der Kanzler sich nicht hat durchsetzen können, vielleicht mal ein Machtwort zu sprechen und zu sagen, so Leute, jetzt ist aber mal an dem Punkt fertig?
Ja, ich glaube, diese lang andauernden Verhandlungen, auch mit dieser Nachtsitzung, die haben dem Ansehen der Ampel definitiv geschadet und damit auch der Führung von Olaf Scholz. Und ich glaube, wir sehen jetzt eigentlich einen neuen Ampelmodus. Es geht nicht mehr so sehr um das akute Ad-hoc-Krisenmanagement, sondern um Modernisierungspolitik mit tiefgreifenden Strukturveränderungen, wie zum Beispiel eben auch bei diesem Heizungswechsel oder dem Bahnausbau. Und gestern haben viele der Ampelpartner gesagt, es sei ja so kompliziert, weil diese Koalition nun schwierige gesellschaftliche Konflikte austragen müsste. Aber das ist natürlich die Kernaufgabe von Politik. Mhm. Und die erfordert dann aber bei so großen Modernisierungsprojekten ein strategisches Führungszentrum. Und das füllt Olaf Scholz zu selten aus, glaube ich.
Das ist die Einschätzung des Politikberaters Johannes Hillier zu dem, was rausgekommen ist aus dem Marathon an Sitzungen zum Koalitionsausschuss. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Januar gibt es in Deutschland ja eine neue Mehrwegpflicht. Restaurants, Cafés und andere müssen, wenn sie Essen und Getränke to go anbieten und eine spezielle Größe haben, Mehrwegverpackungen anbieten. Also zum Beispiel einen Becher aus Plastik, den man dann spülen kann, statt den aus Pappe. Aber Umweltverbände sagen, dass viele Unternehmen die Vorgaben nicht umsetzen. Greenpeace hat jetzt deshalb eine neue Plattform gestartet, auf der man Restaurants, Imbissbuden und ähnliches melden kann, wenn sie keine Mehrwegsachen anbieten, obwohl sie es eigentlich müssten. Sprechen wir drüber mit Viola Wohlgemuth von Greenpeace. Schönen guten Tag, Frau Wohlgemuth.
Ja, hallo, moin aus Hamburg.
Wie kommen Sie drauf, dass viele Unternehmen sich nicht an diese Mehrwegpflicht halten? Woher wissen Sie das?
Ja, wir mussten es leider testen Anfang des Jahres, denn dieses Gesetz wurde ja schon vor 2 Jahren verabschiedet. Und zwar ist es im Rahmen des Verpackungsgesetzes in Deutschland, dass der Müllflut, die wir gerade haben, Einhalt gebieten soll. Denn wir produzieren immer mehr Plastik, immer mehr Verpackungsmüll. Alleine in Deutschland 770 Tonnen Verpackungsmüll nur durch den To-Go-Bereich jeden Tag. Und dieses Gesetz sollte eben jetzt dafür sorgen, dass ab dem 01.01.2023 alle, die eine Plastik-Einwegverpackung für Lebensmittel anbieten, auch eine Mehrwegalternative haben müssen. Das haben wir getestet über 700 Läden Anfang des Jahres und leider haben über die Hälfte dieses Gesetz komplett ignoriert.
Wie funktioniert jetzt das Melden über die Plattform? Wo landen diese Meldungen dann?
Ja, wir haben jetzt ein Vierteljahr nach Inkrafttreten des Gesetzes, nachdem wir immer wieder auch mit den Behörden, mit den zuständigen Landesbehörden gesprochen haben, festgestellt, dass stellenweise noch gar nicht die Strukturen aufgebaut sind, um eben vor Ort dann wirklich diesen Problemen eben dann auch nachzukommen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wenn eine Bürgerin, ein Bürger so einen Verstoß feststellt, man den auf dem Meldeportal von Greenpeace anmelden kann. Und dann geht eine E-Mail automatisch aufgrund der eingegebenen Postleitzahl an die zuständige Behörde. Und damit wollen wir Druck aufbauen, damit die Behörden überhaupt endlich anfangen, dieses Gesetz ernst zu nehmen. Es ist also nicht so, dass der kleine Laden um die Ecke irgendwie eine 10.000-Euro-Strafe kriegt, gar nicht. Es geht darum, dass die Behörden jetzt endlich mal aufwachen und merken, verdammt, wir können uns nicht mehr wegducken. Wir müssen uns jetzt mal um das Gesetz kümmern und müssen dann zum Beispiel zu McDonald's, Kentucky Fried Chicken und Burger King und vor Ort dann eben gucken, okay, macht ihr das eben, haltet ihr das Gesetz ein oder nicht?
Aber wenn die Landesbehörden, wie Sie schon sagen, noch nicht so weit sind, warum sollen sie dann jetzt auf eine Meldung reagieren?
Weil es bei den Landesbehörden so ist, dass man sich so lange wegduckt, bis die Aufmerksamkeit auf dieses Versagen gelenkt wird. Das wissen wir von vielen Prozessen, die wir schon in früheren Jahren hatten. Und es ist ein Bundesgesetz und selbst die Bundesbehörden, also das Umweltministerium sagt uns, uns sind die Hände gebunden, die Landesbehörden müssen aktiv werden. Und wir wissen halt in dem Moment, wo Anfragen kommen, also wo Bürgerinnen diese offiziellen Anfragen stellen, müssen sie anfangen, aktiv zu werden. Von ihnen selber kommt nichts.
Was sagen Sie Leuten, die finden, dass das doch stark an eine Art Petz-Plattform erinnert?
Denen sage ich, dass Plastik nicht nur eine riesen Umweltkatastrophe ist, sondern auf Kosten von Menschen und Natur geht. Also schon jetzt sind die Hälfte allen Mülls in unseren Meeren Verpackungen von Lebensmitteln, Folien und Plastikverpackungen. Und dieses Plastik wird zu Mikroplastik. Das atmen wir ein, das essen wir.
Aber warum soll man deshalb andere Leute verpetzen?
Man soll dafür sorgen, dass Gesetze eingehalten werden, die zum Schutz der Umwelt eingeführt wurden. Denn das ist kein Kavaliersdelikt mehr, Einwegplastik zu haben. Das ist einer der größten Umweltprobleme, die wir gerade haben. Und es gibt Mehrwegalternativen, die müssen nur umgesetzt werden. Das ist ja keine Rocket Science.
Aber warum soll man dann selbst, das schließt sich vielleicht einigen noch nicht, zum Aufpasser werden, wenn doch Behörden dafür zuständig sind?
Weil wir eben leider in Deutschland durch den Föderalismus und anscheinend auch durch die Überforderung von einzelnen Landesbehörden das Problem haben, dass sie unsere Gesetze zum Schutz der Umwelt nicht umsetzen. Und wir haben viele Menschen, die Anfang des Jahres mit uns aktiv waren, die sich gefreut haben über dieses Gesetz, die mit uns für dieses Gesetz zum Schutz der Umwelt gekämpft haben, die jetzt sagen, wie kann es denn sein, dass die Landesbehörden nicht tun? Wir wollen etwas tun. Greenpeace hilft uns, aktiv zu werden. Und genau dafür ist dieses Portal. Jetzt haben Menschen die Möglichkeit, direkt an die Behörden zu gehen und zu sagen, wir fordern von euch ein, deutsche Gesetze zum Schutz von Umwelt und von Menschenrechten müssen auch umgesetzt werden.
Viola Wohlgemuth von Greenpeace über die neue Meldeplattform gegen Verpackungsmüll. Danke fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Charles III. Und seine Frau Camilla sind seit heute Nachmittag auf Staatsbesuch in Deutschland. Es entzückt natürlich ganz viele Menschen, endlich mal wieder royaler Pomp bei uns in Deutschland zu haben. Aber natürlich ist das auch ziemlich beklemmt. Kann ja sein, dass man diesen beiden begegnet. Und was bitteschön macht man dann? Martin Schütz aus unserem Team hat sich's angeschaut. Ist gut erzogen, das auch. Und du weißt, wie man reagiert.
Ja, also nach Angaben des Königshauses gibt es keine obligatorischen Verhaltensregeln, aber die Royals listen online ein paar traditionelle Formen auf, wie wir uns als Bürgerliche bei einem Treffen verhalten können.
Knicks der Damen und die Verbeugung der Herren, das ist gesetzt?
Ja, also für Männer bedeutet das, dass bei einem Treffen man den Kopf halt leicht senkt, für die Frauen einen kleinen Knicks. Das ist schon länger etwas entspannter, als man das vielleicht aus dem Sissi-Film von Oma kennt irgendwie. Menschen, die nicht so gelenkig sind, können aufatmen. Schon 1965 hat die ARD den Frauen den Knicks anlässlich des Besuchs der Queen in Deutschland erklärt.
Meine Damen, der heutige Hofknicks ist längst nicht mehr so demonströs, wie es früher gewesen ist. Er ist sehr viel reduzierter in der ganzen Schrittanlage. Man macht es einfacher. Stellen Sie sich vor, meine Damen, in Ihren engen Kleidern können Sie sowieso nicht mehr so große Bewegungen machen.
So, das Ganze soll eine undramatische Geste des Respekts sein und deswegen eben nichts Devotes, was dann in einem Kriechgang auf der Erde endet.
Okay, die erste Hürde haben wir genommen. Was passiert dann?
Ja, dann hältst du dich bitte von den Royals fern. Ich weiß, du legst Menschen gerne den Arm um die Schulter, schüttest Hände und versuchst Nähe herzustellen. Aus meiner Sicht hat das Frank-Walter Steinmeier heute auch nicht ganz richtig gemacht. Der hat nämlich Charles die Hand gegeben und dann seine Hand obendrauf getätschelt. So. Ja. Aus meiner Sicht sollte man das nicht machen. Aber all das, weil es sich im Umgang mit den Royals wohl nicht gehört, so viel Nähe herzustellen. Mhm. Man berührt die Mitglieder der Royal-Familie nicht unnötig.
Ja.
Was immer geht, ist, dass man natürlich in der Situation mit einer gewissen stoischen Gelassenheit begegnet und nett lächelt und guckt, was passiert denn, was macht mein Gegenüber. So, da die Royals aber im Umgang mit dem schnöden Pöbel halt irgendwie gewöhnt sind, wissen sie auch, dass es Social Media gibt. Also Frage nach dem Selfie ist wohl legitim. Mhm. Das ist einfach mittlerweile Standard beim Bad in der Menge. Das kennen sie. Das darf man höflich fragen.
Aber weil du die Umarmung angesprochen hast, ich kann mich noch erinnern, dass Michelle Obama damals als First Lady die Queen auch... Genau, und hat sich aber dahinterher entschuldigt.
Dann ja, und die Queen hat ja auch relativ lässig reagiert, wobei die Queen ja auch in vielen Momenten, die hat sich auch schon mal Fotobombing betrieben beispielsweise bei Sportveranstaltungen. Ach. Also die Queen hat ihre eigenen Regeln manchmal nicht ganz so ernst genommen.
Kommen wir zu Charles III. Und Camilla zurück. Wie spreche ich die an?
Also wenn du Charles jetzt treffen solltest, dann reicht ein Your Majesty. Und wenn es dann doch zur Plauderei übergehen würde, wovon ich Charles im Fall von einem Treffen mit dir abraten würde, dann wechselst du einfach mal zu Sir und bei Camilla ist es dann halt auch Your Majesty und dann eben Ma'am.
Ja. Welche Themen?
Plaudern?
Kann man so, ja?
Royal Smalltalk ist im Grunde wie bürgerlicher Smalltalk. Bitte nichts Kontroverses, also die Frage nach dem Lieblingskapitel bei Harry und Megans Buch, vielleicht verkneifen.
Genau, dann lieber Harry Potter. Ich meine, die Chance, dass wir in irgendeiner Form das nutzen können, ist wahrscheinlich gering. Aber okay.
Gehe ich auch von aus. Ja.
Für Politiker bei Ämter ist das ja schon eher realistisch. Wie werden die denn vorbereitet?
Ja, das stimmt. Also es handelt sich ja nicht um irgendeinen simplen Besuch, bei dem man einfach nur Hallo sagt. Charles' Reise nach Deutschland sorgt bei Enrico Brissa, dem Protokollchef des Bundestags, für ganz schön viel Arbeit, hat er dem SR erzählt.
Ja, also erstmal muss man sagen, der Staatsbesuch ist sozusagen die protokollarisch höchste Besuchsform. Wir haben 5 oder 6 verschiedene Besuchstypen und das ist sozusagen das Nonplusultra, das Hochamt, was auch nur sehr selten vorkommt. Ein Staatsbesuch zeichnet sich durch bestimmte Programmelemente aus.
Zum Teil sind die schon erledigt, wie die 21 Salutschüsse, ne? Oder eben die Begrüßung mit militärischen Ehren, das Abgehen der Ehrenformation, dass die Hymnen gespielt werden. Und natürlich zählt dazu auch ein Staatsbankett. Und da gibt es dann beispielsweise schon eine sehr strikte Kleiderordnung, also Männer im Frack, Frauen im langen Kleid. Und der Ort, wo die Begrüßung stattfindet, der ist variabel. Mhm. Heute ist es ja das Brandenburger Tor, ein sehr symbolischer Ort. Und laut dpa ist es das erste Mal, dass hier ein Staatsgast begrüßt wird.
Guck an, Enrico Brissa, spannender Job auch als Protokollchef des Bundestags, hat einiges zu tun, weil 2 Royals auf jeden Fall für 3 Tage nach Deutschland gekommen sind. Charles III. Und seine Frau Camilla. Die Infos zum royalen Protokoll kamen von Martin Schütz aus unserem Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir es mal positiv sehen, der Fachkräftemangel, den wir da erleben, der ist doch eigentlich gut, oder? Für jüngere Menschen, weil die Unternehmen, die müssen ein bisschen attraktiver werden. Die müssen als Arbeitgeberin oder als Arbeitgeber ordentlich was machen. Andererseits, naja klar, das Problem, es wird immer größer. Bestimmte Aufgaben werden einfach nicht mehr übernommen, können nicht mehr gemacht werden. Merkt man zum Beispiel, jeder, der eine Handwerkerin oder einen Handwerker braucht, wochenlang muss man warten. Zehntausende Fachkräfte fehlen in Deutschland. Die Bundesregierung hat jetzt 2 Gesetze auf den Weg gebracht, die die Situation mit den Fachkräften verbessern sollen. Und Ann-Kathrin Horn aus Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat die News dazu. Wie genau soll das aussehen?
Ja, erster Punkt ist, junge Menschen, die in Deutschland leben, sollen mehr Chancen und mehr Motivation bekommen, eine Ausbildung zu machen. Zum Beispiel gibt es einen Zuschuss, wenn jemand eine Ausbildung annimmt, die weiter weg ist. Und es soll sowas wie ein Recht darauf geben, einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Das würde zum Beispiel heißen, wenn jemand keinen regulären Ausbildungsplatz bekommt, dann kümmert sich zur Not der Staat darum, dass man dann zur Berufsschule geht und Berufserfahrung sammelt, das heißt außerbetriebliche Ausbildung. Mhm. Und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der sagt Folgendes.
Unser Ziel ist, dass es keinen Schulabschluss ohne Anschluss in eine Ausbildung gibt.
Und ja, die Vorsitzende der Jusos, also der jungen SPD, sagt, gerade haben 2,3 Millionen junge Menschen in Deutschland keine abgeschlossene Berufsausbildung.
Also, mehr Leute sollen eine Ausbildung machen. Löst das denn das Problem wirklich?
Nee, der zweite wichtige Punkt, der noch dazu kommt, das sind Fachkräfte aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen sollen. Mhm. Dafür wurde ein Gesetz, das es schon gibt, nochmal umgearbeitet. Und da geht es darum, dass Leute aus dem Ausland, auch aus Nicht-EU-Ländern, es einfacher haben sollen, nach Deutschland zu kommen. Zum Beispiel soll ein Punktesystem eingeführt werden. Da gibt es dann so Punkte für sowas wie Deutschkenntnisse und Berufserfahrung. Und wer da auf viele Punkte kommt, darf auch ohne konkrete Jobzusage nach Deutschland kommen und hat dann 1 Jahr Zeit, einen Job zu finden. Und ein Plan ist auch, dass Menschen aus dem Ausland irgendwann vielleicht schneller die deutsche Staatsbürgerschaft auch bekommen. Das steht aber noch nicht fest. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat heute gesagt, es geht darum, dass die Menschen die Chance bekommen, in Deutschland zu arbeiten und auch, dass sie mehr Interesse haben, nach Deutschland zu kommen.
Wir wollen, dass Fachkräfte schnell nach Deutschland kommen und durchstarten können. Bürokratische Hürden wollen wir aus dem Weg räumen.
Ja, und die Bundesregierung will, dass jedes Jahr um die 135.000 Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland zum Arbeiten kommen. Fachleute sagen, das reicht nicht. Damit alles in Deutschland rund läuft, müssten eigentlich jedes Jahr 400.000 Menschen kommen.
Ja, und ich sag mal so, also für viele ist Deutschland jetzt auch nicht unbedingt das Nummer 1 Traumland. Ne? Wetter so lala, Sprache auch echt schwierig, Anschluss finden auch nicht mehr immer so leicht bei uns.
Ja, also es gibt Erhebungen dazu und die zeigt zum Beispiel, dass es viele Länder gibt, in die Fachkräfte lieber gehen. Neuseeland ist da auf Platz 1, danach kommen Schweden, die Schweiz und Australien. Deutschland liegt auf Platz 15. Aber die Bundesregierung weiß das auch und sagt, also damit die Leute kommen wollen, muss es vor allem eine gute Willkommenskultur geben. Also die Leute müssen sich hier gewollt fühlen. Und es ist natürlich auch die Frage, ne, ob sich die Gesetze so einfach umsetzen lassen. Die Union als Opposition und auch der Arbeitgeberpräsident sagen, jemand muss ja auch dann die ganzen Anträge bearbeiten, die ganzen Visa vergeben und dieses ganze Punktesystem managen. Also das muss ja auch erstmal funktionieren.
Das soll aber laut Nancy Faeser ja unbürokratisch laufen, wenn ich das jetzt hier so richtig verstanden habe.
Ja, mal gucken.
Ja. Die Bundesregierung hat heute zwei Gesetze auf den Weg gebracht für mehr Fachkräfte in Deutschland. Wir fassen nochmal zusammen. Punkt 1, mehr Menschen in Deutschland sollen eine Berufsausbildung machen. Und Punkt 2, mehr Menschen aus dem Ausland sollen nach Deutschland kommen. Ann-Kathrin Horn aus unseren Nachrichten mit diesen Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
ChatGPT ist ein großes Ding, wenn es darum geht, mal eben eine Hausarbeit schreiben zu lassen oder ein Referat zu erstellen. Dank künstlicher Intelligenz geht da ja einiges. Fürs Komponieren von Musik gibt es inzwischen auch so einige Tools, die dank künstlicher Intelligenz zum Teil sogar komplett selbst komponieren oder produzieren. In einem Video, das gerade viral rumgereicht wird im Netz, da schafft es sogar ein KI-Experte, die Stimme von Rapper Kanye West mit einer speziellen Software ziemlich genau nachzuahmen. Wir erinnern uns nochmal, Kanye West, das ist er.
Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck with me.
Haben wir im Ohr. Johannes Döbbelt ist unser Reporter und er hat sich das für uns mal genau angehört.
So let me come back to my original voice for a second because this is crazy. Today on Metaverse.
Das ist die Stimme von Roberto Nixon, einem IT-Entwickler aus den USA. Roberto hat vom Rappen eigentlich keine große Ahnung, aber er hat trotzdem mal einen Text geschrieben im Stil von Kanye West. Dazu hat er sich einen passenden Beat von YouTube besorgt.
I got a fantasy that's beautiful, that's dark and twisted, but I attacked the whole religion all because of my ignorance.
Und dann macht Roberto mit einer KI-Software aus seiner eigenen Stimme die Stimme von Kanye.
I got a fantasy that's beautiful, that's dark and twisted, but I attacked the whole religion all because of my ignorance. What was I thinking? That was some bitch shit. I lost it.
Zur Erinnerung, der echte Kanye West klingt so.
You more like love to start. I'm more of the trips to Florida, order the order.
Roberto Nixon trifft in seinem Video Kanyes Stimme und Style vielleicht nicht hundertprozentig, das sagt er auch selbst, aber sein KI-Kanye ist schon ziemlich nah dran.
Gut, es sieht so aus, als würde die Aufnahme laufen.
Das ist Sebastian Trump. Er ist Juniorprofessor für künstliche Kreativität und musikalische Interaktion an der Hochschule für Musik in Nürnberg. KI ist in der Musikproduktion heute oft noch eher ein Werkzeug, sagt Sebastian Trump. Das heißt, die Software komponiert und produziert nicht alles selbst, sondern macht das zusammen mit Menschen.
Man könnte auch von Co-Kreationsprozessen sprechen, wo die KI vielleicht Vorschläge macht oder in bestimmte Richtungen gelenkt wird, bestimmte Dinge zu generieren und am Ende oft eben dann es noch menschliche MusikproduzentInnen sind, die dann den Feinschliff machen, das nochmal verändern.
Es gibt zum Beispiel Produzenten, die Songs mit Hilfe von KI wie am Fließband in riesigen Mengen generieren, sich dann die besten raussuchen, noch ein Stück weit selbst weiter bearbeiten und diese dann verkaufen. Zum Beispiel als loungige Hintergrundmusik für Events oder Ambient-Musik zum Meditieren und Entspannen. Andere KIs gehen schon heute einen Schritt weiter. Google hat mit MusicLM ein Tool entwickelt, dem man genau sagen kann, was man möchte. Also Musikrichtungen, welche Instrumente verwendet werden sollen und so weiter. Und dann wird der Song komplett generiert. Diese Musik hier sollte die KI zum Beispiel als Soundtrack für ein Computerspiel komponieren. Auf der Webseite von MusicLM gibt es auch ein paar Beispiele von Songs mit künstlich erzeugtem Gesang. Okay, eine echte menschliche Stimme klingt anders, aber das Ganze steht ja auch erst am Anfang. In ein paar Jahren können wir vielleicht wirklich keinen Unterschied mehr hören zwischen Mensch und Maschine.
Auf der anderen Seite, denke ich, wird es auch verstärkt diese Richtung geben, die eben ganz bewusst auch was Unterscheidbares versucht zu kreieren und zu sagen, hier ist eine KI beteiligt, der gibt man dann vielleicht noch einen Namen und hat dann sozusagen die menschlich-maschinelle gemeinsame Kreation dann auch sichtbar gemacht.
Denn genau das kann einen Song ja auch besonders interessant machen, wenn wir wissen, eine KI hat hier komponiert oder zumindest mitkomponiert. Aber kann eine KI als Künstler uns auch wirklich berühren, so wie die Musik von einem menschlichen Songwriter, einer Sängerin zum Beispiel, von der wir die ganze Lebensgeschichte mit ihren Höhen und Tiefen kennen? Sebastian Trump meint, auch hier kommt es wieder auf die Zusammenarbeit an, zwischen der intelligenten Software und dem emotionalen Menschen.
Als Menschen haben wir diese Fähigkeiten und können an der Stelle vielleicht eine Auswahl treffen, die einem Computer schwerer fällt. Gleichzeitig kann ein Computer andere Dinge gut, zum Beispiel neue Ideen für melodische Varianten generieren, auf die wir so gar nicht kämen und so in der Zusammenarbeit dann auch was Berührendes erschaffen.
Das versuchen KIs und Menschen auch heute schon gemeinsam. Zum Beispiel, wenn sie verstorbene Künstler wie Jimi Hendrix, Amy Winehouse oder Kurt Cobain wieder zum Leben erwecken, mit neuen Songs. Die Komposition und die Instrumente kommen von der KI, die Stimme von einem echten Sänger. Nirvana als KI-Mensch-Koproduktion.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.